Benvenuti zu Calcio der Podcast mit David Casula, Max Schütz und Björn Hauer.
Buongiorno a tutti, benvenuti cari tifosi zur ersten Episode der neuen Staffel von Calcio der Podcast. Mein Name ist David Casula und auch diese Saison wieder mit von der Partie Björn Hauer und Max Schütz. Ciao Björn, ciao Max, come state?
Bene, bene, grazie.
Wie auf der Arbeit stehe ich den ganzen Tag.
Alles frisch. Wir starten in die erste Sommerfolge rein und der Max sitzt gegenüber von uns, also virtuell natürlich, mit einer Capri-Sonne. Also
und nicht mehr auf dem Kopf stehen.
Was gibt Besseres als eine Capri-Sonne und der erste Podcast?
Und nicht mehr auf dem Kopf stehen. Also wirklich alles neu, alles funktioniert. Und wir gehen tatsächlich in die vierte Saison schon mit unserem Podcast, was damals als kleines Herzensprojekt gestartet ist, wurde mit der Zeit zu einem immer professionelleren Medium, wie ich finde. Und trotz vieler Wechsel im Podcast-Team bin ich sehr froh, nun mit euch beiden hier sitzen zu können und eine weitere Saison starten zu dürfen. Ich freue mich extrem darauf. Ich hoffe, euch geht's genauso. Ich hoffe, euch da draußen geht's genauso. Und nicht nur wir starten heute, sondern auch in die neue Saison startete vergangene Woche auch 20 Erstligisten in Italien in die Spielzeit 2024-2025 und das direkt mit 5 Unentschieden in den ersten 5 Spielen. Am Ende waren es dann insgesamt 6 Punkteteilung in der Serie A. Das hatten wir uns vielleicht ein bisschen attraktiver vorgestellt, aber es macht es weiter direkt zu Beginn spannend, weil sich nicht klar abzeichnet, wer vielleicht den Erwartungen gerecht wird, was auch für unsere Saisonprognose natürlich ganz spannend ist. Da werden wir nämlich heute drauf eingehen, denn traditionell wie jedes Jahr beginnen wir die erste Episode des Jahres mit unserer Saisonprognose. Wer steigt ab? Wem gelingt die Qualifikation für die europäischen Plätze? Und wer darf sich am Ende der Saison Campione d'Italia nennen? Ob der Podcast der steilen Thesen seinem Ruf mal wieder gerecht wird, erfahrt ihr jetzt in einer neuen Episode von Calcio der Podcast. Andiamo! Saisonprognose, Scudetto, Europapokal, Abstiegsangst, das sind so die Schlagwörter jedes Jahr, wenn wir uns Gedanken machen, was uns im kommenden Jahr erwartet. Und letztes Jahr, muss man sagen, viel Unerwartetes mit dabei gewesen, nicht zuletzt der SSC Neapel, der als amtierender Meister es nicht mal ins europäische Geschäft geschafft hat. Nichtsdestotrotz diese Saison den Vorteil hat, den Juventus letztes Jahr hatte. Man kann sich unter der Woche komplett auf die Liga fokussieren. Mich interessiert natürlich jetzt, Jungs, bei euch, wen ja tippt ihr runter in die Serie B? Wen tippt ihr nach Europa? Und wer ist für euch, ihr beide seid Interisti, ich bin Juventino, wen tippen wir am Ende zum Meister? Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Björn, mit deiner Prognose, wer steigt ab und spielt in der Saison 25-26 in der Serie B?
Soll ich gleich alle drei durchrocken oder wollen wir jeder mal einen nennen?
Aber ich kann rock sie durch, Platz 20 bis 18.
Genau. Schweren Herzens muss ich sagen, ist für mich eigentlich schon fast der Fixabsteiger. Leider Gottes wieder Venezia. Der Kader ist einfach nicht serialtauglich. Würde mich sehr, sehr überraschen, wenn die das irgendwie schaffen würden, da die Klasse zu halten. Ich würde es ihnen echt wünschen, aber realistisch gesehen denke ich, dass sie genauso wie sie hoch sind, sind eigentlich ja wieder recht mühsam hochgekommen, aber dafür werden sie, denke ich, sang- und klanglos wieder die Serie A verlassen. Auf jeden Fall steht bei mir dieses Jahr im Plan, dass ich sie mir einmal in ein Heimspiel anschaue. Das muss ich erlebt haben. Ich werde schauen, dass ich das irgendwie hinkommen, also hinbekomme. Das sind von mir maximal 5 Stunden Autofahrt. Bin in Venedig, deswegen wäre ich schon.
Das geht ja.
Genau, deswegen diese
Saison. Und schöne Stadt, also
genau.
Nur das Zentrum, aber.
Schöne Stadt, schon schön überlaufen, das Ganze leider Gottes. Also die Romantik ist auf jeden Fall dahin.
Muss ich beeilen, so viel Zeit hast du nicht mehr ein Spiel zu gucken da, ne? Also das Wasser steigt.
Genau, absolut, absolut. deswegen befürchte ich eben, dass Venedig sich ziemlich schnell wieder verabschieden wird. Jetzt muss ich euch zweimal das Herz brechen, einmal dem Max und einmal dir. Als zweiter sehe ich Lecce. Einmal Lecce. Ich denke, dass Lecce dieses Jahr es nicht mehr schafft, sich da irgendwo im unteren Mittelfeld einzuplatzieren. Ich denke, dass sich Lecce ziemlich schnell verabschieden wird eben auch. Und ja, man kann sich schon denken, der teure Zuhörer weiß, was da kommen wird. Nein, ich meine nicht Juventus, sondern ich meine.
Das sind keine Wunschträume hier von dir.
Bist du dir sicher?
Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher.
Er nimmt meine Heimat.
Aber
wir haben Hot Take, Juve schafft den Klassenerhalt. Halten wir mal fest.
Genau, kann man festhalten. Ja, ich denke, Juve wird
es
sollte es schaffen. Das traue ich Ihnen auf jeden Fall zu. Nein, wie gesagt, Venezia, Lecce und Cagliari sind meine drei Absteiger für diese Saison.
Ja, nachvollziehbar. Deine Absteiger auf jeden Fall. Cagliari, ja, musstest du mir jetzt das Herz brechen mit. Und ja, nicht nur Max, sondern ich glaube, Max, dein Schwiegervater ist es, der es ja mit der US Lecce so hält. Den wirst du dann trösten müssen am Ende der Saison. Sollte Björn denn recht behalten? Die Frage ist, was stellst du denn bei dir für Mannschaften entgegen zum Abstieg? Beziehungsweise gibt es eine Mannschaft, die Björn gerade genannt hat, bei der du sagst, auf gar keinen Fall sehe ich die absteigen?
Also Venezia hätte ich auch, also wahrscheinlich der Björn auch, direkt auf den letzten Platz gesetzt, wenn man schon ganz genau nimmt. Es wird halt schwierig für meine sympathisierten kleinen Teams da unten, weil halt, ja, Como a la Monza halt als Aufsteiger viel besser finanziell dasteht als die anderen und glaubt, dass sie also sicherlich nicht absteigen werden. Deswegen, ja, glaube ich auch leider, dass es Lecce erwischen wird. Und ja, ich habe dann noch hin und her überlegt die ganze Zeit. Parma hat einen auch zu starken Kader, finde ich, im Vergleich zu Cagliari oder halt Empoli. Und wenn ich dann die zwei rauskristallisieren muss zwischen Empoli und Cagliari, finde ich, hat Empoli sich halt wieder intelligent für ihre Verhältnisse verstärkt. Deswegen ja, bin ich so langweilig und gehe da mit Björn d'accord mit den dreien, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Aber ja. Also das sind meine Argumente. Du liest
da mal wieder mit derselben Meinung. Große Überraschung gibt es also dieses Jahr nicht. Zumindest nicht bei den Absteigern bei dir, Max. Ja, ihr tauscht doch die Spicker untereinander aus, das weiß ich doch.
Alles gut, alles gut.
Nicht ganz.
Solange der Max meine nimmt, ist alles gut.
Ja, ist wie beim Wetten, da haben wir auch öfters mal gut gelegen.
Aber aufpassen, dass du nicht alles abschreibst, ne? Also auch den Namen oben auf der Klassenarbeit, den musst du austauschen, weil sonst wird es zu offensichtlich.
Naja, schon klar. Spätestens bei Nationalität scheitert.
Den Spaß hatte ich in meiner Schulzeit mal bei Freunden. Den Spaß hatte ich mal in der Schulzeit, dass tatsächlich jemand aus meiner Klasse es geschafft hat, von seinem Sitznachbarn die komplette Klassenarbeit abzuschreiben. Und wenn ich meine die komplette, dann rede ich von der kompletten, also samt Name. Und die Lehrerin wusste aber halt, welche Handschrift die Person hatte, die auf jeden Fall da drauf stand und wer offensichtlich abgeschrieben haben musste. Also das war eine selten dämliche Aktion. Nicht von mir, aber ja, da haben alle nur den Kopf geschüttelt und gesagt, hey, sorry Bro, ist verdient. Also
ja, das ist wie der Kumpel, den man kannte, der ins Bett gemacht hat, den jeder von uns kennt, ich weiß schon.
Nee, ja, tatsächlich war ich es tatsächlich mal nicht. Aber was das Abschreiben angeht, könnte man mich dessen auf jeden Fall dieses Jahr beschuldigen. Denn auch ich gehe mit zwei von diesen drei d'accord. Ich sehe ebenfalls Lecce und Venezia absteigen. Lecce auf dem letzten, Venezia auf dem 19. Rang. Ich glaube, dass einfach dieses Jahr im Vergleich zur letzten Saison die Konkurrenz zu stark ist, als dass Lecce nochmal sich in der Serie A halten kann. Bei Venezia, ihr habt schon sehr viel gesagt, als Aufsteiger den Kader nicht gut genug in meinen Augen. Sie können mich gerne überraschen und eines Besseren belehren. Ich glaube aber, dass es der einzige Aufsteiger sein wird, der direkt auch wieder runtergeht. Und ich würde mich freuen, wenn sie die Klasse halten, bin ich ehrlich. Aber ich sehe es Stand jetzt nicht. Und als dritten knapp absteigen, aber auch letztes Jahr sich nur knapp rettend, ist es der FC Empoli bei mir, die sich in der letzten Saison wirklich mit einem einzigen Pünktchen gerettet haben. Und ich glaube, dass Aufsteiger Como, dass Aufsteiger Parma deutlich besser performen werden, dementsprechend vor dem FC Empoli landen werden und Empoli die dritte Mannschaft ist, die ich mit Venezia und Lecce in die Serie B tippe. Gibt es von euch Gegenstimmen zu Empoli? Gibt es eine Gegenmeinung, da ihr sie ja nicht offensichtlich drin habt? Fang gerne an, Björn, du schüttelst jetzt schon den Kopf.
Ja, ganz klar. Ich glaube sogar, dass Empoli dieses Jahr ein bisschen unterschätzt wird. Empoli könnte vielleicht...
Von mir?
Ja, also vielleicht schafft Empoli das... Gute Frosinone von letzten Jahr. Die haben ja mit, die haben ja zwei junge Mailänder Stürmertalente. Einmal mit Esposito und einmal Colombo. Ich glaube, dass die gar nicht so schlecht miteinander harmonieren könnten. Und auch so, ich finde den Kader eigentlich jung, aber gut ausgeglichen. Eben mit einem Giassi, dann wiederum mit einem Yusuf Male, der da eben auch noch mit dabei ist. Also ich glaube, dass ich traue denen sogar mehr als den Nicht-Abstieg zu. Also ich traue Empoli zu, dass sie sich da wirklich so um einen 14. Platz sogar platzieren könnten. Also ich hoffe, ich täusche mich nicht.
Spannend.
Ich würde es ihnen auf jeden Fall gönnen. Aber ich traue denen echt ein bisschen was zu. Vor allem, wenn eben diese großen Talente aus Mailand, die jungen Stürmer, da vielleicht wirklich, wenn sie ihre Breakout-Season haben dieses Jahr. Und derzeit schaut es ja auch aktuell nicht so schlecht aus, muss man sagen. Bei den beiden, dass das echt ein bisschen was werden könnte. Also ich würde es ihnen gönnen, ist ein junges Team. Würde mich freuen, ja.
Max, etwas Ergänzendes dazu. Wo schätzt du Empoli kommende Saison ein?
Also wie ich schon gesagt habe, für ihre Verhältnisse haben sie halt mal wieder, machen sie ja gefühlt jedes Jahr halt intelligent verstärkt, so viele Möglichkeiten haben die ja nicht, die müssen ja immer verkaufen und dann wieder gucken, wo sie ja entweder gefallene Spieler billig wieder reinholen oder Talente aus Buxtehude oder sonst irgendwo. Boah, ob sie
also
so
bei
gut
mir Ecke.
Naja, ob sie jetzt so, echt, ist das da oben?
Ich habe ja, noch nie... ist nicht so weit weg. Ja, ich kenne nur den Klotz und Zwackelmann hier.
Nee, ich kenne nur den Spruch, keine Ahnung, wo das liegt. Aber gut, du wirst mir jetzt Bescheid.
Das habe sogar ich gewusst.
Ob die jetzt...
Da Ösi.
Ja, guck, ich habe keine
Ahnung. Du bist ja auch verkaufstechnisch für den Norden mal zuständig.
Ja, ich bin das ein oder andere Mal in Deutschland unterwegs.
Auch schon mal in Buxtehude, okay, wissen wir Bescheid. Ob die jetzt so performen wie Björn? Sagen wir so, wird viel davon abhängen, ob wirklich Esposito mal den Arsch hochkriegt und ob Colombo auch den nächsten Schritt machen kann. Dann traue ich das denen echt zu, weil die beiden halt echt schon große Talente sind, wobei Esposito, unser Esposito, gefühlt mittlerweile ein ewiges Talent ist. Wenn ja, die beiden, dann schätze ich das auch so wie Björn. Ansonsten denke ich, ja, werden sie wieder unten rumkrebsen, wird wieder wahrscheinlich arschknapp werden. Aber ich denke mal, sie werden drin bleiben. Ob es jetzt halt relativ klar für ihre Verhältnisse ist oder wieder so ein Punkt oder sogar punktgleich, werden wir sehen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Dafür ist der Rest zu schwach oder hat sich zu schwach verstärkt oder zu gute Spiele halt abgeben müssen. Ja.
Okay, faire Argumentation, nachvollziehbar. Wir sind ja auch, muss man ehrlicherweise sagen, nicht so weit voneinander entfernt in unseren Prognosen, außer dass Björn jetzt Empoli wirklich sehr weit hochgetippt hat. Nichtsdestotrotz sind wir uns ja scheinbar bei 2 von 3 ja, Absteigern d'accord und einig. Ob sie letztendlich auch mit uns einig sind, werden wir dann in einem Jahr wissen, ob sie die Klasse gehalten haben oder nicht. Aber grundsätzlich in Italien ja auch immer sehr, sehr spannend, was sich im Keller tut. Da ist es ja bis zum letzten Spieltag noch offen, dadurch, dass es auch keine Relegation gibt. Ja, sind da immer 3 Plätze noch bis zum Schluss am Zittern. Letztes Jahr Sassuolo überraschend, für mich immer noch kaum zu glauben, abgestiegen. Für mich ein Team, das in die Serie A gehört, aber ebenso auch ein Team wie Parma. Und das wird die Klasse in meinen Augen auch halten. Schauen wir nun auf die europäischen Plätze. Da könnte es ein bisschen überraschender werden, denn wir haben offiziell 6 europäische Plätze zu vergeben. Platz 6 kriegt die Conference League, Platz 5 die Europa League und die oberen 4 kriegen einen Startplatz in der Champions League. Ja, ich weiß, Italien hat dieses Jahr noch mehr Teams vertreten, aber es geht ja darum, wie man sich jetzt qualifiziert zum Start der Saison. Dann kommen ja noch Plätze dazu, wenn du europäisch irgendwie vielleicht was holst, wenn du den Pokal holst, aber das Team bereits für Champions League qualifiziert ist, etc. pp. Deswegen gehen wir jetzt von den Top 6 aus und ich würde sagen, Max, beginn doch mal gerne. Welches Team in deinen Augen wird Platz 6 und qualifiziert sich auf jeden Fall somit Minimum für die Conference League?
Ich sag Lazio. Würde ich sagen. Ich sag Lazio. Also soll ich jetzt nur Platz 6 oder weiter nach oben? Oder
nee, sag gerne, warum Lazio auf Platz 6?
Ja, weil ich halt finde, klassisch, wie es in der Regel immer ist, sie für die Top 4 einfach zu schwach sind. Und zu den Top 4 hast du ja dann auch noch Bergamo oder Napoli. Und deswegen, ja, ergibt sich dann halt für mich einfach quasi the best of the rest, weil ich halt einfach finde, dass der Bergamo-Kader einfach zu stark ist, auch wenn Scamacca sich verletzt hat. Retegui scheint die anscheinend wirklich zu zünden. So ein perfect match, Bergamo und er. Deswegen, ja, denke ich, Lazio spielt dann um die europäische Ananas in der Liga einfach.
Okay, aber am Ende qualifizieren sie sich. Björn, welches Team landet bei dir auf Platz 6?
Roma. Ganz kurz gesagt, die Roma. Der andere Verein aus der Hauptstadt. Ich denke, dass die Roma den 6. Platz belegen wird. Aber geht ein bisschen mitten, Max. Vielleicht haben wir da eben ein Derby della Capitale um einen 6. Platz. Kann schon gut sein, dass sich da auf jeden Fall Lazio mitbettelt, aber aktuell habe ich die Roma auf dem 6. Platz, ja.
Roma Lazio, irgendwie auch immer das Duell 6. oder 7.
Leider Gottes, ja, mittlerweile. Ja.
In Italien meistens noch vor den beiden Römern, ja. Bin ich auch d'accord. Ich habe lange überlegt, ob ich auf Platz 6 die Roma auch setze. Und habe mich tatsächlich 5 Minuten vor der Aufnahme nochmal umentschieden und in meinem Skript einen anderen Namen eingetippt auf Platz 6. Und das ist vielleicht auch der erste Hot-Take, wenn ich höre, dass bei euch es die beiden römischen Clubs sind. Denn mein Platz 6 ist der SSC Neapel. Wieder europäisch kommend, dessen bin ich mir sicher. Das liegt einfach an guten Transfers, die sie auch gemacht haben mit David Neres, mit Spinazzola, den sie sich geholt haben, der bei der Roma ja so ein bisschen aussortiert wurde. Finde ich einen starken Transfer. Sie haben keinen anderen europäischen Wettbewerb, sie können sich auf die Liga konzentrieren. Nichtsdestotrotz hat Napoli für mich in meinen Augen ein gewisses Phänomen, und zwar dieses Rise High, Fall Down, ist halt Meister geworden, dann gar nicht europäisch vertreten. Da sehe ich sie nicht wieder direkt oben angreifen, sondern erstmal wieder nach Europa kommen. Und dann wird eben der Casus Knactus für mich Antonio Conte. Denn Antonio Conte funktioniert immer ein Jahr sehr, sehr gut, meistens das erste. Ich glaube aber, dass er bei Napoli nicht die Spieler bekommen hat, die er wollte. Und dementsprechend nicht so performen wird. Genau, und er wird nicht so performen, wie er es vielleicht bei Juve und wie er es bei Inter dann tun konnte. Und dementsprechend, Wortwitz, Conte. nichtsdestotrotz glaube ich eben, dass Neapel deswegen nicht höher kommt als Platz 6 am Ende. Sie werden immer mal wieder auf den Champions-League-Platz rutschen, dann auf den Euro-League-Platz, dann Conference-League und so weiter, Fahrstuhl up and down. Aber, und das ist eben der springende Punkt, ich sehe am Ende des Jahres 5 Mannschaften vor den Süditalienern und deswegen Napoli mein Platz 6. Dann würde ich einfach weitermachen und sagen, wenn wir schon so viel über Römer sprechen. Max, Björn, wie oft denkt ihr ans Römische Reich? Das ist doch so eine neue, klischeehafte Frage. Aber wenn es an die Serie A-Tabelle geht, dann weiß ich ja, wo ihr es einordnet. Und ich sehe die AS Roma auf dem 5. Platz, auf dem Europa-League-Platz. Und das ganz einfach, weil das De Rossi-System für mich immer noch funktioniert. Mir gefällt die Politik, die der Verein fährt. Mir gefallen die Transfers, die der Verein macht. Man verjüngt den Kader, man holt sehr gute junge Spieler, man schafft es aber auch Leader zu halten, auch wenn man es jetzt im Falle von Dybala vielleicht gar nicht unbedingt will, aber am Ende doch davon profitieren wird in meinen Augen. Und dann hat man, finde ich, auch einen guten Mercato gemacht mit Solé von Juventus Turin. Das werden wir sehr, sehr bitter bereuen. Und mit Dovbyk, dem Ukrainer, der wirklich ganz stark performt hat bei Girona letzte Saison und wirklich ein sehr, sehr aufregender, spannender Spieler ist und der Roma einfach perfekt ins System passt. Und deswegen glaube ich, dass die Roma ebenfalls wie Napoli mal auf dem Champions League, mal auf dem Europa League und mal auf dem Conference League Platz ist, am Ende des Tages aber mindestens in die Europa League einzieht auf Platz 5. Mhm.
Ich sehe da...
Mein Platz 5... Achso, okay, ja, sag du. Sag du ruhig.
Oder soll ich?
Also ich sag, dass sie...
mach du.
Komm. Okay, ich sag, dass die Roma Fünfter wird. Heißt, ergo bei mir, Napoli ohne Europa. Ist mein Hot Take.
Ah. Okay. Hm, da nimmst du ja schon mal was Spannendes vorweg. Okay. Ja. Napoli dabei gar nicht bei dir drin. Ja. Aber auch dabei die Roma wie ich, sehr schön.
Ja, dabei lasse ich stehen. Hau rein, Björn.
Ich sehe Atalanta, ein bisschen unspektakulär, aber für mich macht den fünften Platz ist Atalanta. Auch wenn die darunter leiden werden, dass einfach leider Gottes ein Scamacca sich wieder verletzt hat. Mit Retegui haben sie meiner Meinung nach nicht einen gleichwertigen Ersatz finden können, aber kurzfristig doch einen soliden Ersatz. Schauen wir mal, was ein De Ketelare in der zweiten Saison bei Atalanta reist. Aber ich denke, dass das Gasparini-System wieder funktionieren wird. Anscheinend holen sie jetzt Cuadrado, was ich jetzt noch vorher gelesen habe.
Ja, das habe ich soweit eigentlich auch schon verifiziert gesehen hier und da, ja. Aber ich glaube nicht, dass der entscheiden wird in der nächsten Saison. Das ist so ein Transfer, dem ist egal, welches schwarz-blaue Trikot er sich nächste Saison anzieht, solange das Gehalt stimmt. Und,
ich frage mich nur, wozu? Weil sie haben ja doch noch einen Zappacosta. Sie haben einen Bellanova geholt und jetzt noch einen Cuadrado. Also entweder spielt er für...
Kaderbreite?
Wieder? Ja, aber sei mal nicht böse.
Klassische Kaderbreite, als amtierender Europa-League-Sieger spielst du Champions League nächstes Jahr. Das ist anstrengend. Das schadet vielleicht nicht, günstig ein Cuadrado geholt zu haben. Also
wahrscheinlich, ja. Wie gesagt, vielleicht ist sein Gehalt auch...
Den kannst du mal ein bisschen rotieren lassen.
Ja, vielleicht ist sein Gehalt nicht das, ich sage mal, nicht das allerhöchste, dass, ja, aufgrund dessen gesagt haben, pass auf, den holen wir auch noch. Du, helfen kann er dir immer.
Und ablösefrei.
Er ist ablösefrei, er kann da immer helfen, er ist ein erfahrener Fuchs. Vielleicht schafft er keine 90 Minuten mehr, aber wenn du einen Schwung reinbringen möchtest, der 65., 70., wird er dann auch immer noch recht gut herumwirbeln können. Von dem her ist schon nicht ganz unverständlich, dass man den holt. Also ja.
Okay, ja, spannend. Für dich ist Atalanta also keine Mannschaft, die nach dem Europa League-Erfolg nächstes Jahr auf dem Champions League-Platz ist in Italien schafft?
Nein.
Wegen der Konkurrenz oder weil du sagst, das war ein bisschen One-Season-Wonder, dass man da, also lässt sich bei Atalanta immer schlecht sagen, weil Atalanta arbeitet kontinuierlich gut, aber im Sinne von, dass sie die Europa League gewonnen haben, war eine einmalige Sache, aber... So, jetzt, dass sie in Italien wieder angreifen, wie sie es in der Anfangszeit mit Papu Gomez und so rum gemacht haben und Gasparini, also in der Hochphase von Atalanta vor 4-5 Jahren, das passiert dieses Jahr nicht nochmal.
Nein, absolut nicht. Ich glaube, dass einfach die Konkurrenz zu stark ist. That's it.
Dann gehen wir in die Plätze einer UEFA Champions League Platzierung. Und zwar einer UEFA Champions League, die dieses Jahr ein ganz neues System fährt. Eins, das schwer zu durchblicken ist, was aber im Endeffekt heißt, noch mehr Spiele, noch mehr Belastung, noch mehr Geld für die UEFA und seine Partner und austauschbare Spiele für die Fans. Nichtsdestotrotz ist es am Ende immer noch der wichtigste Vereinswettbewerb und man möchte ihn natürlich auch als Fan jedes Jahr gewinnen. Wenn man nicht unbedingt Madridista ist, dann tut man es in der Regel nicht, aber davon zu träumen ist doch immer eine nette Sache. Ihr wart vor einiger Zeit nicht so weit davon entfernt. Ich habe in meinem Leben schon 3 Finalniederlagen gesehen. Das hat mir bisher auch gereicht. Ja, nichtsdestotrotz, Champions League, ja. Das Nonplusultra. Und da drängt sich die Frage auf, Max, welche Mannschaft ist die, die es mit Ach und Krach nicht in die Europa League, sondern in die Champions League schafft bei dir? Platz 4.
Die anderen Nerazzurri, Bergamo, sag ich. Weil sie sich halt gut verstärkt haben. Ja, mehr Belastung. 8 Spiele dieses Jahr dann in dieser Liga. Also 4 heim, 4 auswärts sind es ja. Aber trotzdem, ich sag, die haben sich auch in der Breite so gut verstärkt und den Kader zusammengehalten. Ja, Skamaka ist verletzt, aber ich traue echt Rüttigui zu, dass der wirklich den nächsten Schritt macht. Der Anfang ist gut und der wird auch gesetzt sein. Und er hat auch bessere Spieler um sich rum als bei Genua. Deswegen, ja, denke ich, packt er das. Und deswegen wird das Platz 4 am Ende, trotz Champions League.
Also auch Max stuft Atalanta über deinen Tipp. Björn, wer ist es denn, der es statt Atalanta in die Champions League schafft?
Ich denke, dass einfach ein Mr. Conte sich auf gar keinen Fall die Blöße gibt und da nicht mitmischt. Auch wenn er jetzt noch ein bisschen braucht, auch wenn er noch nicht sein Material hat, das er fordert, das er wünscht. Man stand jetzt.
Das bekommt er noch, glaubst du das?
Oh,
in den letzten Wochen des Mercato.
Seinen geliebten Lukaku wieder schon bekommen, macht er keine Sorgen.
Ach Gott, Lukaku jetzt im nächsten italienischen Dress sehen, Gottes Willen.
Ja, du.
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ja.
Mittlerweile ist es mir wurscht.
Berührt euch eigentlich das noch?
Nein.
Berührt euch das als Interisti noch? Null. Lukaku jetzt im x-ten Italien-Trikot?
Null. Wirklich, also null.
Als wie ist der Spruch?
Er hat sich verschätzt.
Egal ob Mailand oder Napoli, Hauptsache Conte bei Lukaku. Scheißegal.
Oi, auch nicht schlecht. Ey.
Circa so ist es. Nein, also ich denke, dass der Conte auf jeden Fall, dass er schon sein System und vor allem die Grinta den Spielern einhauchen kann. Wenn Napoli, gut, gehen wir nochmal davon aus, dass Osimhen gehen wird, aber dass da auf jeden Fall ein Lukaku kommen wird. Mit einem Kvaratskhelia, mit einem Spinazzola und so, das Politano, Raspadori, da ist schon noch viel Gutes auch da. Also die Sorge, die ich wie letztes Jahr habe, ist einfach ja die Verteidigung, die mir noch nicht ganz gefällt. Schauen wir mal, ob da noch was kommen wird. Aber ich traue einfach an Conte das auf jeden Fall zu, dass er das Team, ich sag mal, so vordermann bringt, dass sie da auf jeden Fall um einen 4. Platz mitspielen werden.
Kurzer Hot-Take, Thema Conte und der SSC Neapel. Deine Meinung zu Victor Osimhen? Startet der mit Conte in die neue Saison oder ist das Band zerschnitten und Napoli ist bereit, Osimhen noch vor Saisonstart zu verkaufen?
Also ich gehe davon aus, dass er verkauft wird. Der große Wunsch von Osimhen ist ja, ich glaube, der hat heute erst in einem Interview oder sein Manager gesagt, weil er irgendwie ein Angebot aus Saudi-Arabien hatte, dass er mit Europa noch nicht fertig ist, in Europa noch viel erreichen möchte. Und er hat ja auch keinen Hehl draus gemacht.
Spricht auch nur von der Premier League.
Genau. Und er schwärmte von der Premier League. Das ist ja sein größtes Ziel, ist Premier League zu spielen. Und ich denke, dass der ein oder andere Verein sich dann auch finden wird, dass er da eben auch auflaufen wird. Vielleicht holt Chelsea den 28. Stürmer mit ihm. Ich weiß es nicht. Aber es wird auf jeden Fall.
Ja, Lukaku muss ja gehen, dann wird ja wieder ein Platz frei.
Stimmt. Natürlich.
So, ja,
also nicht den 27., sondern nicht den 26. Kaderplatz des Stürmers dann quasi bei Chelsea ein. Das kann natürlich alles passieren. Aber es braucht auch noch immer Manchester City vielleicht einen Stürmer. Also ich denke, dass es in England genug Vereine gibt, die den mit offenen Armen empfangen, weil er ist halt einfach wirklich ein Weltklasse-Stürmer und der jeden Verein der Welt weiterhelfen kann. Aber ich glaube nicht, dass er diese Saison Napoli weiterhelfen wird.
Absolut.
Ja, ich sag, dass er zu Chelsea gehen wird. Aber nicht als direkter Deal, sondern als Laie dann mit Kaufoption oder Kaufpflicht, weil Chelsea sich das auch gar nicht mehr leisten kann. Jetzt bitten mit ihrem möchtigen Financial Fairplay in England, nachdem die ja schon so geshoppt haben wie die Geier. Aber ich sag auf jeden Fall, dass er gehen wird. Und zu Chelsea. Aber per Laie mit Kaufpflicht oder Kaufoption. Auf jeden Fall.
Das ist auch irgendwie so ein bisschen das Modell, der letzten Jahre generell im weltweiten Fußball, dass sehr viele Laien mit Kaufoptionen, Kaufpflichten getätigt werden, weil einfach die Vereine gar nicht mehr das Geld für den direkten Transfer haben, weil einfach auch Transfersummen so exorbitant hoch mittlerweile ja angesetzt werden, dass das alles gar nicht mehr möglich ist. Aber dann halte ich fest, Champions League Platz bei Max macht Atalanta, Champions League Platz bei Björn macht der SSC Neapel und dann bin ich der Erste, der einen Mailänder-Club auf Platz 4 setzt und zwar den AC Mailand. Ihr könnt eure Schnappatmung wieder beenden. Euch habe ich gar nicht europäisch, nein Spaß, ihr kommt später, aber den AC Mailand habe ich auf Platz 4. Bisschen unterschätzt, glaube ich, auf dem Mercato, auch in Italien, die Gazetten blicken so ein bisschen mehr auf Inter natürlich als Favorit, als Titelverteidiger. Sie blicken viel auf Juventus wegen Thiago Motta und extrem vieler Umstrukturierungen. Und Milan wird mal wieder so ein kleines bisschen vergessen, auch weil man mit Fonseca jetzt nicht den ganz großen Trainernamen da hat, aber auch der hat solide Arbeit geleistet und wird den AC Mailand in die Champions League führen. Der Weg wird weiterhin positiv für die Rossoneri gehen und grundsätzlich ist da ja auch überhaupt nichts dran auszusetzen. Für mich wirklich Hut ab für diesen Transfer, scheiden sich ja auch die Geister und bin ich auch gerne bereit, mit euch darüber zu diskutieren. Aber glaube ich, dass die Verpflichtung von Alvaro Morata als Giroud-Ersatz eigentlich ideal ist, weil Morata kennt die Serie A in- und auswendig als Stürmer von Juventus, zweimal da schon gewesen. Er ist amtierender Europameister, hat auch bei der Europameisterschaft gezeigt, dass er immer noch weiß, wo das Tor steht. Morata hat seine Defizite, nicht zuletzt alles, was das mit A beginnt und mit Abseits aufhört. Das ist ein großes Manko bei ihm. Aber wenn er das viermal macht und einmal davon steht er eben nicht drin, dann kann er eine Bereicherung für Milan sein. Und ich glaube eben, dass er auch in das System sehr gut passt und funktioniert. Widersprecht mir gerne, wenn ihr seht, dass Morata jetzt nicht gerade der optimale Giroud-Ersatz
ist. Also prinzipiell würde ich ihn nicht... natürlich ist er ein Giroud-Ersatz, weil Giroud weg ist und er quasi der neue...
Das ist kein 1-1-Ersatz.
Der Hauptstürmer sein wird. Das meine ich. Genau, alles gut. Es ist ja auch natürlich ein Trainerwechsel, deswegen kann das funktionieren. Aber es ist halt ein komplett anderer Spielertyp als Giroud. Morata ist einer, der vielleicht auch mal gerne über den Flügel kommt, der sich den Ball viel, viel tiefer holt und selber nach vorne trägt, während halt Giroud ein klassischer Knipser ist. War immer ein Giroud-Fan, Morata-Fan war ich noch nie, aber man hat auch gesehen, also Morata hat schon seine Daseinsberechtigung, auf jeden Fall auch bei einem Spitzenverein in Europa oder ja, in einem Nationalteam, weil er einfach ein sehr flexibler Stürmer ist, der ja dann auch natürlich auch ein bisschen unberechenbarer ist, beziehungsweise schwerer zu verteidigen, weil er eben nicht nur der klassische Knipser ist, ja.
Der ist halt, er hat halt, Morata hat halt zum Beispiel bei Simeone gelernt, nach hinten zu arbeiten. Das muss man dann auch halten, wenn das der Trainer halt von ihm erwartet, dann kann er das halt auch. Und das Ding ist, er ist halt absolut mannschaftsdienlich, hilft den jüngeren Spielern beim Eingewöhnen, nachdem er natürlich noch Italienisch kann, hilft das natürlich auch. Und sein Defizit, wie gesagt, abseits, das weiß die ganze Welt und halt seine Chancenverwertung mit den ganz klaren Dingern. Aber nichtsdestotrotz, seine zweistellige Torezahl kriegt er in der Saison immerhin. Aber er ist halt so ähnlich wie bei Lautaro. Wenn er eine richtig gute Phase hat, dann trifft er die halt in, weiß ich nicht, 10 Spielen, 6, 7, 8 Mal. Dann hat er wieder eine Ewigkeit, wo er, weiß ich nicht, 8 Spiele, 6 Spiele, nichts trifft. Aber ja, also ich denke auch, dass es ein gutes Ding ist, vor allem die Ablöse, 15 Mille, das war die Ausstiegsklausel. Das ist ja für die Qualität, die er mitbringt, nix. Für das Standing als Spieler, ja. Für das Standing ja. Halt auch. Er hat halt ein extrem großes Standing im Weltfußball, also vom Namen her. Wobei man sagen muss, dass sein Name größer ist und sein Gehalt als seine Qualität, die er bringt. Also die Ablösen, die er generiert hat in seiner ganzen Karriere, sind halt um einiges höher als das, was er eigentlich bringt. Aber wie gesagt, er ist extrem mannschaftsdienlich, er hilft, junge Spieler zu integrieren. Also das ist auch was, was er auf dem Platz nicht zeigt, was er auch dem Team gibt. Das muss man halt auch immer berücksichtigen. Deswegen, nachdem ja Milan ein relativ junges Team hat, finde ich, ist das in jeglicher Hinsicht ja, eine gute Partie einfach.
Ja. Ich finde es krass, dass ein, wie du gerade sagst, dass so ein Spieler wie Alvaro Morata, der ja unbestrittene Qualität hat, am Ende ein Spieler ist, der in seiner Karriere mehrfacher, glaube ich sogar, Europameister ist, der die Champions League gewonnen hat, der für Mannschaften gespielt hat wie Juventus, Real Madrid, AC Mailand, Chelsea, den FC Chelsea, Atletico Madrid. Also so ein Spieler, der wirklich für die besten Vereine gespielt hat, die höchsten Trophäen gewonnen hat, aber irgendwie nie so der Faktor war, eigentlich muss man ehrlicherweise sagen, warum man sie gewonnen hat. Zu 100%, wie man es vielleicht eben bei Namen wie einem Messi oder einem Ronaldo halt einfach sofort im Kopf hat oder einem Benzema oder einem Modric. Und am Ende hat er eine Karriere gemacht, ich glaube, von der jeder Profifußballer nur träumen kann. Und jetzt nochmal zu Milan zu wechseln, fühlt sich in Italien ja grundsätzlich sehr wohl, ist ja auch noch in Turin sehr stark connected. Mailand-Turin ist jetzt auch nicht die Welt. Das war ja auch für seine Familie oder für seine Kinder auch damals sehr schwer, aus Turin zu gehen, weil die da sehr verwurzelt waren. Die sind auch noch, ich glaube, 3 Kinder hat er, 3 Jungs, sind alle auch große Juve-Fans. Also ich glaube, für die ganze Familie ist es auch einfach so eine Entscheidung gewesen, einfach nochmal nach Italien zu gehen. Und ich denke, Juve, es wurde ja in den Gazetten immer mal wieder reingebracht, weil Morata so ein Name ist, der immer funktioniert in Bezug auf Juventus. Aber Juve wird sich, glaube ich, nicht am Ende ernsthaft mit einem Alvaro Morata beschäftigt haben. Weder von der Ablöse noch vom Spielerprofil passend für Thiago Motta. Und von daher ist es für ihn am Ende ein guter Wechsel nach Mailand. Und Milan profitiert, er wird davon profitieren und alle Seiten gewinnen. Und Milan landet in der Champions League.
Wobei sich, ja pass auf, also ich weiß nicht, ob ihr beide das wusstet, er sich ja zuletzt, also weiß nicht von welcher Seite aus das ging oder einvernehmlich, er sich ja von seiner Frau getrennt hat, von seiner italienischen, vor ein paar Wochen.
Ja,
also das ist schon krass, also da war wahrscheinlich mehr Schein als Sein, also man hat ja immer gedacht in den Social Medias immer hier Perfect Family und alles dies, das.
Ja, aber gut. Das ist doch Social Media, Max. Das ist doch, da wird ja immer nur das Positive gezeigt und letztendlich aber weiß man nie, wie es hinter den Fassaden aussieht.
Geht er nach Italien zurück wegen seiner Frau auch, weil die Druck gemacht hat und wieder nach Italien wollte, statt in Spanien, in Madrid. Und dann ein paar Wochen später hier, zack.
Ja, aber Italien hat schöne Frauen weiterhin, ne?
Also, naja.
Ich glaube, Morata
ist jetzt auch nicht, er ist jetzt auch nicht so hässlich. Bleiben.
Ich glaube jetzt nicht, dass er große Probleme haben wird.
Arm auch nicht. Ja, ich glaube, Morat hat gar keine Probleme dabei.
Ja.
Gut, machen wir weiter und kommen jetzt mal in die entscheidenden Top 3. Wir haben ja, Max, du hast ja schon einen kleinen Spoiler gegeben, wer bei dir gar nicht mehr vorkommt. Aber es gibt natürlich noch so ein paar Namen, die gar nicht aufgetaucht sind bisher. Ich glaube, wir einigen uns nicht auf alle. Aber deswegen würde ich sagen, Max, dein Platz 3.
Milan.
Da landet bei dir der AC Mailand. Ergänzend?
Bei mir auch Platz 3, Milan.
Du Nachmacher.
Absolut.
Dann sind wir ja nah dran. Dann haben wir alle Milan in der Champions League, egal ob Platz 3 oder 4. Das macht dann ja den Kohl auch nicht fett. Mittlerweile ist man ja direkt qualifiziert. Ja, ich glaube, zu Milan alles gesagt, würde ich mal behaupten.
Ja, relativ.
Dann springen wir weiter auf den Vizemeister/Meister. Und ich würde sagen, wir sagen einfach auf 3, wen wir auf Platz 2 sehen. Eigentlich sind es ja nur noch 2 Namen, die übrig sind. Außer es kommt noch eine ganz dicke Überraschung jetzt rein. Und deswegen würde ich sagen, ich zähle runter. 3, 2, 1.
Juventus.
Inter.
Oh.
Also prinzipiell, Max.
Wir haben auf Platz 2.
Wenn wir sagen, auf 3 sagen wir was, dann sagst du nicht auf 4 oder 5 erst was. Was hast du denn jetzt nicht verstanden?
Ja, Max muss warten. Max muss abschreiben, Björn. Max muss abschreiben. Er muss ja erst hören, was die anderen sagen. Okay, 2-mal Juventus auf Platz 2 und 1-mal Inter auf Platz 2. Max, ich würde sagen, beginnen wir doch bei dir. Du siehst Inter bei dir auf Platz 2. Wie kommt das?
Weil ich glaube, dass sie wie sagt man, mein Gefühl, irgendwie so ein bisschen satt sind in der Saison, nachdem es in der letzten geklappt hat. Und Juve mit Motta total gierig ist und einen Neuanfang startet. Und ich glaube, dass das, weiß ich nicht, sagt mir mein Gefühl. Ich meine, am Ende kann ich nur gewinnen, wenn ich richtig lieg. Habe ich den Tipp bei uns richtig? Wenn wir Meister werden, bin ich auch, ist auch okay. Deswegen, ja.
Du bist vor allem auch immer pessimistisch, wie die Leute aus dem Podcast ja mittlerweile wissen. Du tippst ja auch eher gegen Inter, um am Ende, genau wie du sagst, nicht enttäuscht werden zu können. Wenn du nichts erwartest, kannst du nicht enttäuscht werden.
Nee, wie gesagt, das
Björn, wir beide einigen uns bei Juventus Turin. Ich als Juventino habe jetzt das zweite Jahr in Folge, glaube ich, die unangenehme Aufgabe, eben meine Mannschaft nicht auf den Meistertitel zu setzen. Aber die Richtung, in der ich es prognostiziert habe, stimmt mittlerweile, dass man sich von vor 3 Jahren immer weiter annähert, erst Dritter geworden ist, rein sportlich gesehen, Punktabzug mal außen vor gelassen, dann letzte Saison Zweiter geworden ist. Und ich glaube weiterhin, dass es eben für den Scudetto noch zu früh ist. Juve hat viel richtig gemacht, aber nicht alles in meinen Augen. Ich finde, ja, es gibt so ein, ja, gute Transfers, die man getätigt hat. Es gibt viele Transfers, bei denen Juve sich nicht sonderlich gut anstellt, um mal den Namen Koopmeiners auch fallen zu lassen. Und ich glaube, dass man unter Motta erstmal was aufbauen muss. Und Platz 2 eine sehr starke Performance für seine erste Saison wäre. Darf man auch nicht vergessen, ist seine erste wirklich große Station nach dem FC Bologna. Und die Erwartungshaltung natürlich auch eher sein wird bei Juve, für uns sichern in die Champions League. Und dann können wir von Saison zu Saison auch mit hoffentlich immer mehr Budget etwas aufbauen, was wirklich dann ja ganz oben anklopft in Italien, auf den Meistertitel wieder Anspruch erhebt. Nichtsdestotrotz sind wir wie immer ein Titelfavorit. Man zählt uns in den Kreis dazu. Ich glaube aber, dass Platz 2 dieses Jahr nochmal dabei rumkommen wird. Und ab nächsten Jahr können wir vielleicht über mehr reden. Genau, deswegen bei mir Juventus auf Platz 2.
Ja, gehe ich eigentlich ziemlich d'accord mit dir. Mein Motto geht da gerade ziemlich radikal vor. Mistet da ziemlich krass aus bei Juve, wobei Ausmisten da auch vielleicht der falsche Fachterminus ist, weil teilweise rollen da Köpfe von Spielern, die meiner Meinung nach nicht ausgemistet gehören. Fängt bei Chesney an, geht über einen Chiesa, ein bisschen Chaos ist auch, am Anfang West McKennie weg, jetzt dann doch wieder verlängern. Jetzt habe ich irgendwie gelesen, mit Danilo dürfte es vielleicht irgendwie Reibereien geben, weiß ich nicht, ob das jetzt nur die Gazetten irgendwie hochbeschwören, aber das habe ich auch irgendwie so am Rande
ein bisschen. Danilo spielt halt nicht gerade.
Ja.
Das ist, warum die Gazetten halt da viel schreiben. Laut Motta liegt es aber an seinem physischen Zustand,
okay.
Und an nichts Persönlichem, sondern etwas rein Sportlichem vom Fitnesszustand her.
Ja, wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt, das aufgehen kann. Ich finde, dass da ziemlich viel eigentlich auf eine Karte gesetzt wird oder ziemlich viel Umbruch in kurzer Zeit stattfindet, auch was die Spielerzugänge betrifft. Also das ist doch viele, viele neue Gesichter da, einen 19-jährigen Yildiz die Nummer 10 zu geben, ob das jetzt unbedingt notwendig sein muss, weiß ich nicht. Ich meine, dass er ein genialer Spieler ist, darüber braucht man nicht diskutieren, und dass der ein sehr, sehr feines Füßchen hat und ein cooler Typ. Also ich glaube, da sind wir sich alle einig. Aber ich glaube, dass da einfach Motta und Juve da sehr mutig, aber auch radikal aktuell vorangehen. Kann aufgehen, muss aber nicht. Und ich glaube, dass das im Endeffekt dann aber doch eher positiv ausklingen wird, aber noch nicht ganz zum Titel reichen wird. Also ich traue Motta da schon einiges zu, aber den Titel dieses Jahr noch nicht.
Bei Yildiz bin ich auch ganz deiner Meinung. Geiler Spieler, wirklich extrem stark im 1 gegen 1. Sehr viel Übersicht, macht sehr viele Assists auch. Parallel zur Aufnahme, vielleicht als Information, spielt Juventus gerade noch gegen Verona. Auch da hat er das 1-0 vorbereitet für Dusan Vlahovic. Steht jetzt schon wieder 3-0 für Juve. So hatte man auch am ersten Spieltag Como geschlagen, bedeutet aktuell mit 6-0 Torverhältnis und 6 Punkten aus 2 Spielen ist Juve Tabelle Tabellenführer. Das hat nach zwei Spieltagen nichts zu sagen, aber ich finde die Art und Weise, wie Juve spielt, sehr erfrischend, weil Motta das weitermachen lässt, was auch Bologna letzte Saison gemacht hat unter ihm. Nach einem Tor eben aufs Nächste gehen wollen, nicht aufhören. Das ist das, was bei Juve und Allegri oft passiert ist. Da hat man vielleicht noch eine Viertelstunde nach dem ersten Tor Druck gemacht. Danach hat man sich zurückfallen lassen, sich dem Gegner angepasst und dann gerne auch nochmal eben ein paar kassiert. Ich glaube, der Umbruch bei Juve, ja, radikal kann man sagen, findet aber auch nicht erst seit gestern statt. Der findet schon seit 2-3 Jahren statt. Gerade wenn man sich mal die Namen anguckt, die einen Juventus Turin mittlerweile verpflichtet. Das sind keine ganz großen Hochkaräter mehr. Es sind gute, oftmals eher junge Spieler. Das passt auch alles gut ins Motta-System. Aber da bin ich eben, wie gesagt, auch mit dir d'accord. Das wird nicht direkt so funktionieren, dass man Meister wird, in meinen Augen. In meinen Augen ist auch, wird ja auch mittlerweile berichtet, Motta auch weniger die treibende Kraft des radikalen Umbruchs, was die Spieler angeht, sondern eher die Führungsebene. Ein Motta soll auch ein Chiesa kategorisch nicht ausgeschlossen haben, wie es am Anfang gerne behauptet wurde, sondern da hat es wirklich eher finanzielle Gründe, dass Juve sich mit Chiesa eben nicht einig geworden ist, was eine Vertragsverlängerung und ein Gehalt dort angeht. Weil Chiesa sagt, dass er unter 9 Millionen eben nicht unterschreibt und Juve ihm das eben nicht zahlen möchte. Und nächstes Jahr ist eben Chiesa ablösefrei und Juve versucht ihn jetzt noch zu verkaufen. Dass 15 Millionen für Federico Chiesa lächerlich sind, brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. Wenn man überlegt, dass sobald wir mal einen Spieler bei beispielsweise Atalanta anfragen, 70 Millionen aufgerufen werden und ein Federico Chiesa für 15 Millionen Euro gehandelt wird und Juve noch weiter mit dem Preis runtergeht, nur um ihn loszuwerden, das ist absurd. Und ich finde es auch den Spielern gegenüber, klar, wir wissen nicht, was im Hintergrund passiert, aber ich finde die Art und Weise, wie das Juventus-Management seit Jahren mit Spielern, mit verdienten Spielern umgeht, völlig egal, ob die vielleicht auch eine utopische Vorstellung von ihrem Gehalt haben, aber ich finde die Art und Weise nicht in Ordnung. Bei einem Chiesa nicht, beim Dybala nicht. Bei Szczęsny ist es nochmal was anderes, weil Szczęsny sogar so loyal ist, dass er dieser Vertragsauflösung zugestimmt hat. Er hat selber gesagt, für ihn hat das sehr viel mit Loyalität zu tun, wenn man sich für einen Vertrag verpflichtet. Den will er dann erfüllen. Und wenn der Verein sagt, er möchte diesen Vertrag nicht mehr erfüllen, dann möchte er nicht im Wege stehen und versuchen, das eben problemlos auch möglich zu machen. Und das ehrt ihn extrem, aber es ehrt nicht uns. Und dementsprechend habe ich ein großes Problem damit, wie Juventus seit Jahren mit seinen verdienten Spielern umgeht. Es hat auch da schon angefangen mit Alessandro Del Piero 2011, 12. in seiner letzten Saison, wo der Verein eigentlich für ihn bestimmt hat, dass die Karriere vorbei ist bei Juve. Der Abschied von Buffon wurde wenigstens schön über die Bühne gebracht mit einem Abschlussspiel. Das wurde Szczęsny verwehrt. Aber auch bei Buffon war das alles nicht so sauber, wie man wie es eigentlich hätte sein müssen. Und das war einfach zu häufig der Fall. Und hoffe, dass einfach mit dem neuen Juve auch so ein bisschen Umdenken stattfindet mit der Zeit. Das ist jetzt gerade eher ein schlechtes Zeichen. Sportlich scheint es aber ja ganz gut zu laufen. Ich bin gespannt, was die Saison noch auf uns zukommt. Bedeutet jetzt aber auch im Umkehrschluss, Max, du hast noch einen ersten Platz offen. Björn, du hast noch einen ersten Platz offen. Und ich auch. Dann würde ich sagen, Björn, ich glaube, es fängt mit I an. Was tippst du auf die 1? Außer der normalen Kartoffel von Florian Wirtz.
Ich denke, dass Inter aktuell noch so eingespielt ist. Der Kader wurde nicht großartig umgebrochen. Der Kader ist ziemlich konstant geblieben. Er wurde eigentlich, sage ich mal, gut verbreitert mit einem, und das Ganze schon rechtzeitig, also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie die letzten Wochen passiert ist, ein Zielinski und ein Toremi, wie man jetzt sagt, lauter Sohn, oder der eine sagt Taremi, der andere sagt Toremi, da muss sich unser lieber Streaming-Anbieter auch nochmal einig werden, wie man den Herrn jetzt am besten ausspricht.
Er muss es einmal sagen. Er muss es selber sagen wie Kvaratskhelia damals.
Genau.
Kvaratskhelia heißt er ja.
Er muss es einmal sagen. Nein, aber ich denke, dass der Inter dieses Jahr ja das Ganze vielleicht nicht so souverän wie letzte Saison, aber doch ziemlich gut runterrocken wird. Wie gesagt, sehr, sehr gut verstärkt. Auf einen Zielinski bin ich sehr, sehr gespannt. Schauen wir, ob ein Fratesi dieses Jahr mehr Rolle spielt oder ob ein Mkhitaryan noch einmal so eine Wundersaison hinlegt, wie zuletzt. Aber ich denke, dass Inter da noch nicht, ja, dass die anderen Vereine zu frisch umbrechen und die ganz klaren Verfolger sind einfach Juve, Milan und Napoli. Und alle drei sind gerade ein bisschen in einer Umbruchsphase. Deswegen glaube ich nicht, dass die diese Saison auch wirklich dann, ja, Inter den ersten Platz irgendwie wegschnappen könnten.
Max, bei dir. Offensichtlich bleibt da ja einer Name übrig von einem Verein, dessen Trikot ich hier gerade wunderbarerweise trage. Ich möchte das aus deinem Mund jetzt bitte hören. Wer wird Meister diese Saison?
Nicht der Toro.
Ja, das ist korrekt.
Ja, ich sag, das ist deine werden, das ist Juve wird. Aus dem Grund, weiß nicht, weil mein Gefühl mir sagt, hoffentlich liege ich falsch, aber mein Gefühl sagt es mir, dass Inter halt ein bisschen satt ist. Ich meine, ja, Juve macht einen fetten Umbruch, also was heißt fett, macht einen Umbruch. Milan ist halt Milan. Aber ich glaube, dass am Ende, weiß ich nicht, punktgleich oder ein Punkt den Unterschied ausmachen wird am Ende. Und ich glaube, dass das Fünkchen mehr Gier mit dem neuen Projekt und Motta, was ich glaube, in der Saison immer mehr greifen wird, dass das den Unterschied machen wird und dass Juve es machen wird. Eher überraschend für die meisten wahrscheinlich, aber sag ich, ja.
Für die Buchmacher ist es auch ein Zweikampf zwischen Juve und Inter, für die es interessiert, mit einem leichten Vorteil für Inter. Ja, und da schließt sich eben auch irgendwie der Kreis. Ich glaube, wie letztes Jahr, da lag ich ja leider Gottes auch richtig, dass Inter den Titel verteidigen wird. Björn, du hast es eigentlich schon ganz gut gesagt. Man hat einen extrem guten Kader. Man hat dank eines Marotta sich sehr früh, sehr klar darum gekümmert, ihn auch noch zu verbreitern, zu verstärken. Man ist auf jeder Position gefühlt doppelt und dreifach gut besetzt für einen Erstligisten. Also mit der Drittbesetzung, die Inter im Kader hat, wäre jeder Aufsteiger in Italien glücklich, ihn als Stamm zu haben, weil das würde die Klasse retten. Und man hat es auch geschafft, eben die ganzen Schlüsselspieler zu halten. Also einen Di Marco zu halten, Inzaghi ist weiterhin Trainer, einen Barella zu halten, einen Lautaro zu halten, einen Thuram zu halten. Da beginnt die Liste wirklich bei absoluten Top-Namen. Und ja, dementsprechend ist Inter für mich der haushohe Favorit. Umso schöner wäre es, wenn wir natürlich den Scudetto gegen euch holen würden, weil das für mich schon eine Überraschung wäre. Aber letztendlich haben wir ja viele übliche Verdächtige in unseren Top 6, außer Max, der Napoli rauslässt, und uns beiden, Björn, die wir sagen, dass Lazio nicht unter die Top 6 gerät. Wenn ich mich nicht ganz irre, dann sind das unsere Prognosen. Und so eine richtige Überraschung tippt von uns keiner rein. Aber natürlich haben wir unsere Überraschung im Kopf, was eine, ja, ein One-to-Watch sein könnte, welcher Verein, welcher Spieler. Aber das sind Sachen, um die kümmern wir uns nach einer kurzen Pause, trinken einen kleinen Espresso und sind dann gleich wieder da.
Werbung.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Ich denke, dass ein gewisser Marcus Thuram dieses Jahr seinen kompletten Durchbruch hat. Er hat in seiner ersten Saison in Italien eigentlich sehr gut funktioniert auf Anhieb. Und ich glaube, dass er dieses Jahr ja auf jeden Fall durchbrechen kann. Die einzige Sorge, die ich bei ihm habe, ist, dass er vielleicht nicht verletzungsfrei bleibt, aber sollte er verletzungsfrei bleiben, denke ich, dass er die meisten Tore bei Inter erzielen wird. Und wenn es da mal einen Lautaro Martinez vereinsintern die Torjägerkrone wegschnappst, dann bist du auch auf einem guten Weg, dass die Torjägerkanone in der Liga bekommst.
Ich sag, der Torschützenkönig wird von meinem prognostizierten Meister kommen, weil ich glaube, die neue offensive Spielweise Vlahovic entgegenkommen wird und der wird Torschützenkönig.
Und einfach in einer Saison, wo Lautaro einen Thuram drin hat, der jetzt auch noch ein Jahr eingespielt ist in der Serie A, glaube ich einfach, dass sie sich die Tore ein bisschen mehr aufteilen werden. Nichtsdestotrotz wird Lautaro die meisten Tore schießen und ich sag, 21 Buden macht er. Björn, was ist, wenn du dich drauf festnageln lässt, was ist die Anzahl an Toren, die Thuram schießt?
Dann sage ich 23.
23 Tore. Max Vlahovic, wie oft trifft er? Heute schon zweimal. 21. Okay, alle über 20. Wird eine torreiche Serie A-Saison, soweit wir jedenfalls tippen. Hätte ich auf jeden Fall nichts gegen. Ein paar weniger Unentschieden als bisher nehme ich auch gerne mit. Und dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Und zwar unsere Mercato Top 3. Und wie sollte es anders sein? Mercato Max darf auch beginnen. Du sondierst wie kein Zweiter, nicht mal Fabrizio Romano, glaube ich, verbringt so viel Zeit mit Transfermärkten wie du. Und sondierst es und packst es in die Insta-Stories. Welche sind deine Top 3 Transfers in der Serie A diese Saison?
Also prinzipiell, wenn man jetzt rein vom Spielerischen her ausgeht und die Transfersummen mal außen vor lässt, muss man auf jeden Fall an Douglas Lewis von Juventus hinzuziehen. Er ist ein sehr, sehr guter Allrounder im Mittelfeld, der sehr, sehr viele Positionen verstärken kann. War natürlich jetzt nicht der günstigste mit über 50 Millionen, aber spielerisch ein sehr, 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 sehr guter Mann. Deswegen muss er auf jeden Fall in die Top 3 rein. Ich habe es letztes Jahr war er in meiner Top 11 ein Sulé, wahnsinnig talentierter Spieler, extrem dumm von Juve, den gehen zu lassen. Kann ich absolut nicht nachvollziehen, dass man den Spieler dann gehen lässt und andererseits doch wieder dann Leute wie ein Gonzales holt, der ja auch jetzt nicht ganz günstig ist, in erster Linie mit einer Leihe und dann auch natürlich mit einer Festverpflichtung kommt. Meiner Meinung nach hätte man da bei Sulé bleiben können, hätte den Fans angefallen dann und hätte ja, auf jeden Fall einen jüngeren Spieler und wahrscheinlich auch einen talentierteren Spieler vielleicht sogar gehabt. Kann ich nicht ganz verstehen, warum Juve das gemacht hat. Deswegen ist auf jeden Fall...
Ich kann es mir tatsächlich so erklären, um bei Sulé zu bleiben, ich kann es mir so erklären, dass Juventus generell sehr viele junge Spieler im Kader hat und da Motta auch sehr viele junge Spieler spielen werden und dass Sulé einfach einer von vielen war und von diesen vielen eben nicht die erste Wahl von Motta. Und man nicht mit zu vielen jungen Spielern starten möchte. Und also man hat einen Cambiaso, man hat einen Fagioli, man hat einen Scavino, man hat sehr viele, viele junge Spieler. Dazu noch Sulé. Irgendwann wird die Mannschaft auch zu unerfahren. Und ich glaube, dass Nico Gonzalez da ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ich finde es selber schade. Das brauchen wir gar nicht diskutieren. Sulé hätte ich auch behalten.
Ja, aber wie krass war Sulé letzte Saison? Ja, wie krass war Sulé? Das war irre. Und das bei einem Verein wie Frosinone hat der Typ sowas von aufgezeigt. Also, dass man dem da nicht die Chance gibt, ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Aber deswegen, meiner Meinung nach, hat da die Roma einen sehr, sehr guten Deal mit Sulé gemacht. Und dann muss man, also mein Platz 1, ich finde, dass Inter mit Zielinski einfach einen super Clou auch hingelegt hat. Du hast einen extrem erfahrenen Spieler, den du ablösefrei geholt hast, der da auch auf vielen Positionen aushelfen kann. Wenn man da jetzt das Wirtschaftliche mit einbezieht in Spielerische, ist für mich Zielinski da auf jeden Fall der Top-Deal. Und auch wenn er letztes Jahr schon vielleicht in der Serie A war, aber ich glaube, dass auch ein gewisser Vitinha von Genoa ziemlich krass aufzeigen wird. Hat man gegen Inter schon gesehen, wo mal zwei Verteidiger den nicht unter Kontrolle gebracht haben. Gut, einer davon war Denzel Dumfries. Das ist jetzt nicht so eine Kunst, dass man den einmal ausspielt. Aber nein, ich mag ihn nicht. Nein. Auf jeden Fall, ein Vitinha von Genoa wird, glaube ich, auch dieses Jahr noch ziemlich aufzeigen. Bin gespannt, wie viel der leisten wird und ob wir den dann nächstes Jahr nicht vielleicht bei einem ganz anderen Club dann schon wieder sehen.
Ja. Ja. Heute bist du ich, du tippst Inter Torschützenkönig, Inter Meister, bei dir kackt der Tipp ab.
Deine Top 3 Transfers.
Warte mal, Top 3, dann würde ich Retegui auf die 3 setzen, weil, weiß ich nicht, also als sie ihn verpflichtet haben, habe ich das noch nicht gedacht, aber nachdem das ja anscheinend jetzt so fruchtet in den Spielen, ja, finde ich, hat er Platz 3 einfach verdient. Und auf Platz 2 würde ich Soule bei der Roma setzen, weil, ja, und ja, bei Platz 1 würde ich den fest verpflichteten Kittelare auf die 1 setzen. Weil ich glaube, dass der richtig im zweiten Jahr nochmal loslegen wird. Deswegen habe ich auch bei Bergamo gesagt, sie schaffen die Champions League. Weil man merkt ja bei Kittelare, wenn er ein gutes Umfeld hat, dann kann der richtig liefern. Und ich glaube, dass er dieses Jahr auch nochmal den Next Step macht. Dann aber im Sommer für richtig viel Geld dann weiß der Vogel nach England oder sonst irgendwo hinwechseln könnte, zu City oder so. Da würde er ja auch reinpassen, theoretisch. Wenn jetzt meine Top 3.
Ich muss sagen, tatsächlich, ich habe es nicht gerankt, meine Top 3 nach Platz 1, 2, 3, sondern einfach die 3 besten Transfers des Sommers. Und natürlich fange ich dann mit dem offensichtlichsten an. Das ist nämlich Matías Soule von der Roma, von Juventus gekommen. 21 Jahre alter Argentinier, wollte auch unbedingt zur Roma gehen, aufgrund von Paulo Dybala. Da waren die Meme-Seiten ja auch schon voll, als es hieß, dass Dybala nach Saudi-Arabien geht, dass Soule extra dafür zur Roma gegangen ist und am Ende alleine gelassen wird. Aber krass, ne? Also Dybala, Paredes, Soule, die 3 Argentinier, alle von Juventus gekommen. Der Roma so ein bisschen der Abnehmer, also für diesen Spielertyp. Aber alles richtig gemacht. Ein Top-Spieler bekommen. Absolut gute Kondition für die Roma und sehr schmerzlich für uns. Dafür haben wir mit Khéphren Thuram einen sehr, sehr guten Jungspieler in meinen Augen geholt, von der OGC Nizza, ist erst 23 Jahre alt, der Bruder von Marcus Thuram, wenig unschwer zu erkennen, dass Lilian Thuram deren Vater ist, also eine absolute Fußballerfamilie und ich glaube, Lilian ist ein bisschen glücklicher darüber, dass Khéphren bei Juve spielt, als dass Marcus bei Inter spielt, aufgrund seiner eigenen Vergangenheit und war sehr schön zu sehen, auch bei der Präsentation mit Thuram bei Juve und so. Fühlt sich so an, als wäre es ein Spieler, der auch irgendwie zu uns gehört. Und auf den habe ich richtig Bock, auch heute den Elfmeter zum 3-0 rausgeholt, weil der eine unfassbare Pace hat. Unfassbare Ballkontrolle, hier und da noch ein bisschen zu verspielt, aber das finde ich gar nicht schlimm. Ich fand es furchtbar, dass man unter Allegri gefühlt bestraft wurde, wenn man auch nur mal irgendwie einen Übersteiger gemacht hat, außer man hieß Cristiano Ronaldo damals. Von daher, ich begrüße diesen Spielertypen extrem in der Serie A, extrem bei Juventus und freue mich sehr, dass er da ist. Und habe dann noch einen Spieler genommen, der euch ein bisschen vielleicht überraschen wird, denn er ist zu euch gewechselt, er ist aber auch schon 31 Jahre alt und gilt damit eigentlich nicht so als so einen krassen Transfer, aber ich glaube, dass er Inter einfach unfassbar in der neuen Saison gerade in der Kaderbreite helfen wird, dass er wichtige Tore schießen wird, dass er einfach wichtig für das Spielsystem sein wird und das ist Mehdi Taremi, da, wo wir noch streiten, wie man ihn wirklich ausspricht. Aber vom FC Porto gekommen, sehr starke Saison gespielt im vergangenen Jahr. Und so ein Spieler, typisch für Marotta eben, trotz des Alters, perfekt gescoutet, passt in die CDA, passt ins Spielsystem und wird auf jeden Fall ein wichtiger Faktor sein. Am Ende, glaube ich, auch wichtiger als ein Zielinski beispielsweise oder ein Mkhitaryan. Und wird ein Spieler, der sehr interessant zu sehen sein wird. Und ihr wisst, wie gerne ich Riccardo Calafiori gesagt hätte bei dieser Rubrik. Es sah lange ja danach aus, dass er zu Juve geht. Er wollte zu Juve. Aber genau, wenn Juve fragt, dann kostet ein 30 Millionen Calafiori eben schnell 60. Und irgendwo ja auch richtig, dass man das vielleicht nicht gezahlt hat. Wenn man für Kopenhagen jetzt 70 zahlt, ist das schon brutal genug. Genau, und Arsenal zahlt 50. Und das ist diese Perversität, die mich in Italien auch unfassbar stört. dass wenn Juve einen Spieler will, die Preise so unfassbar steigen. Aber enorm viele Serie A-Mannschaften kaufen Spieler von Juve. Und wir geben die zu günstigen oder normalen Preisen ab, wo ich mich frage, warum man das mit sich machen lässt. Eine von vielen Sachen, wo ich es beim Management nicht verstehen kann. Wenn man bereit ist, einen Chiesa für 15 Millionen an die Roma zu verkaufen, an direkten Konkurrenten, aber wenn man einen von Bologna möchte, 60 Millionen zahlen muss, aber
naja, England eben nur 50 zahlen muss. Ist halt schon noch, man ist halt auch
viel Bologna-Juve Mismanagement. Ist keine Konkurrenz. Das ist,
nein, aber es ist Missmanagement. Man muss sagen, ein Chiesa ist im perfekten Fußballalter. Der ist jetzt 26, jetzt 27 und hat nur mehr die Hälfte seines ursprünglichen Marktwerts. Chiesa war, glaube ich, mal 75 Millionen oder so wert. Und jetzt ist er auf 35. Also
jetzt verkaufst du nochmal für die Hälfte der Hälfte.
Und hat nur mehr ein Jahr Vertrag und die Saisonen waren nicht gut. Chiesa hat keine gute Saison gespielt. Chiesa hat keine gute Europameisterschaft gespielt. Ganz Italien war kacke Italiener bei der Europameisterschaft. Außer ein gewisser Calafiori. Das ist der Shootingstar. Calafiori
als einziger.
Dieser EM.
Aber der hat eine Europameisterschaft gespielt. Björn, der hat eine Europameisterschaft gespielt, in der alle Italiener im Achtelfinale gegen die Schweiz rausgeflogen sind. Ein Calafiori kann danach nicht 60 kosten und ein Chiesa im gleichen Zuge 15. Das geht nicht auf.
Doch, weil ein Calafiori ist einfach aktuell der Shootingstar, der jung ist, der extrem viel mitbringt, der Dinge mitbringt, die du heutzutage beim Verteidiger doch auch möchtest und lange suchst, dass du das findest. Und ein Chiesa hat seit Jahren eine abfallende Leistung und ein Calafiori ist gerade ein Senkrechtstarter. Und das ist der Grund. Nichts anderes. Ein Chiesa hat die Hälfte seines Marktwerts. Der war mal...
Ein Chiesa hatte einen Kreuzbandriss, aus dem er relativ gut wiedergekommen ist. Und 15 Millionen
naja, aber finde dieses, ich... aber der Leistung hat er nicht mal ansatzweise anknüpfen können.
15 finde ich nicht angemessen, auf gar keinen Fall.
Aber du darfst nicht weinen, dass die Spieler bei Juve dann teurer werden, wenn Juve die Vereine mit Geld zuscheißt. Fall Bremer zum Beispiel. Ihr habt Bremer nur gekriegt, weil ihr mit mehr Geld geworfen habt. Das ist der einzige Grund. Da darf man sich nicht aufregen, warum sind die Spiele für Juve so teuer?
Nein, aber guck mal, Juve verkauft ja jetzt beispielsweise, hat Sulé an die Roma verkauft. Stell mal vor, wir würden einen 21-Jährigen von der Roma haben wollen.
Ja, da aber sie sind aber selber schuld, wenn sie es abgeben. 30,
40 Millionen.
Sie sind selber schuld.
Das ist Fakt. Ja, natürlich. Ich sag doch, das ist eins
der... Aber weil du sagst, wenn Juve einen Spieler anfragt, dann wird er automatisch teurer. Naja, wenn man in der Vergangenheit dann immer mit Geld um sich geworfen hat, naja gut, und dann hat man sich doch selber den Stempel ein bisschen auf die Stirn gedrückt.
Es war aber immer schon so. Björn, das war schon immer so. Das war schon vor 50 Jahren so. Wenn Juve einen Spieler... Aber ist in Deutschland doch dasselbe mit den Bayern gewesen, jahrelang. Wenn Bayern einen Spieler wollte, war der auch auf einmal das Doppelte wert. Aber man hat ihn dann günstiger ins Ausland verkauft, weil waren ja nicht die Bayern. So, also in Italien ist es halt heute immer noch so. Das ist ein persönliches, also für mich sind das persönliche Fäden, wenn die Fiorentina rummurrt, wenn Juve einen Spieler möchte, dann möchte die Fiorentina auf einmal selber einen Spieler von Juventus haben, wie Arthur Melo, und auf einmal kann ein Nico Gonzalez doch wechseln. Komisch. So, Frage ist, warum lassen wir das mit uns machen? Weil theoretisch müsste man sagen,
Juventus... Ja, aber ihr habt auch einen Moise Kean für 13 Millionen verhökert. Da habt ihr Fiorentina ja auch abzockt. Seien wir nicht böse. Der Typ ist nicht gut. Und ich verstehe schon, dass die 15 Millionen für einen Chiesa extrem wehtun, natürlich. Aber den musst du loswerden, weil der frisst ja jetzt Mördergehalt. Verlängern kannst du ihn nicht und du verlierst ihn dann wahrscheinlich ablösefrei. Du hast dich selber in eine Scheißsituation gebracht. Aber du kriegst für einen Moise Kean fast genauso viel wie für einen Chiesa. Also irgendwo hat Hadio Juve dann wieder alles richtig gemacht.
Aber das ist ja irre.
Weil ein stocksteifen Moise Kean 13 Millionen kassieren, ist auch fragwürdig, genauso wie nur 15 Millionen für einen Chiesa fragwürdig sind. Aber was auf jeden Fall hinkt, ist ein Calafiori-Chiesa-Vergleich.
Aber wenn du es so sagst, klingt es so, als hätten wir für einen Moise Kean 50 bekommen und nicht für beide 15. Also
ja, das Problem ist halt diese Dreier-Kombi. Sein Vertrag läuft aus von Chiesa. rein hypothetisch, er wird ab.
Max, das ist mir alles bewusst.
Und das Juve bewusst. Halt auch noch ganz offiziell kommuniziert, dass er gehen soll.
Das steht.
Also schlechter kannst du einen Spieler nicht vermarkten. Also da kannst du froh sein, dass du noch ein paar Millionen kriegen kannst. Also da weiß jeder Club, er kann den Preis runterdrücken, weil entweder friss oder stirb, nimm die paar Euros oder lass es.
Ja. Ja, und ich sag doch auch gar nicht dagegen, aber ich sag doch genau, das ist ja etwas, womit ich ein Problem habe. Diese ganze Art und Weise, wie das gehandelt wird und was man am Ende dabei rumkriegt. Und am Ende geht er dann für eine Laie und eine Kaufpflicht von 5 Millionen. Also, das ist alles absurd. Völlig, wie man Spieler wie Federico Chiesa haben konnte und 2 Jahre später sieht die Welt halt einfach so aus. Genauso wie Dybala seinen Peak hatte und 2 Jahre später war der abgemeldet. Das ist eine absolute Katastrophe. Das kann nicht sein, dass ein Verein wie Juventus so irgendwie mit den Spielern am Ende des Tages immer verfährt. Also da kann ja eine Menge nicht richtig laufen, wenn das die Werdegänge von einem Spieler wie Federico Chiesa oder der Werdegang von einem Spieler wie Paulo Dybala bei einem Team wie Juventus Turin ist. Das kann nicht sein. Das kann nicht der Anspruch sein.
Ja gut, das zum Beispiel mit den Kreuzbandrissen, das ist halt einfach wie Lotto spielen. Wenn es dich halt erwischt, dann ist halt die Frage groß, ob du als Weltklasse-Spieler nochmal auf den Peak zurückkommst und das konstant abrufen kannst. Du aber halt in dem Moment noch immer das gleiche fette Gehalt beziehst und einen langen Vertrag hast, wie du es halt hattest vor dem Kreuzbandriss. Und wenn du es halt nicht mehr gebacken kriegst, dann fällt halt dein Wert und dann stehst du halt so auf der Scheiße da, wie es halt jetzt bei Juve ist mit Chiesa. Deswegen.
Ja klar, war auch viel Pech dabei. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Kategorie. Ciao, ciao und goodbye. Die erste Trainerentlassung in der kommenden Saison. Björn, fang doch gerne an. Welcher Trainer muss als erstes seinen Hut nehmen? Kleiner Fun Fact. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Ratet mal, wie viele italienische Erstligisten haben im Sommer ihren Trainer gewechselt? Ich will jetzt nur eine Zahl hören. Björn, eine Zahl. Wie viele Mannschaften aus der Serie A haben im Sommer ihren Trainer gewechselt? Von 20 Stück.
Das müssen unzählige sein. Ich sagte, das sind über 10. Das sind wahrscheinlich 11 Vereine.
Max, was ist deine Zahl?
Ich sag genau 10.
10 Stück. Björn geht mit 11. Es sind 13 Vereine in Italien, die einen neuen Trainer zwischen Ende letzter Saison und Anfang dieser Saison sich geholt haben. Und es wird noch irrer, von den Top 10 der Serie A haben nur 3 Mannschaften ihren Trainer behalten. Unter anderem die Fiorentina und die Roma. Ansonsten und Inter. Und Inter. Und ansonsten haben unter den Top 10 7 den Trainer gewechselt. Nicht zuletzt natürlich Juventus und Motta oder Milan und Fonseca. Also wirklich viel Neues. Und das ist natürlich prädestiniert dafür, dass wenn es mal schlecht läuft zu Anfang der Saison, schnell auch ein Trainer wieder gehen muss. Das ist Italien. Björn, welche Mannschaft schmeißt als erstes ihren Trainer raus?
Ich glaube, du hast nur ganz kurz, Gasperini vergessen, oder?
Ah, und Gasperini.
Deine Top 10.
Top, danke. Gasperini
ist also ich gehe da natürlich auch ein bisschen mit meiner Absteigung, also mit meinem Tipp des Absteigers. Ich glaube, dass ein gewisser Luca Gotti sich ziemlich, ziemlich schnell verabschieden wird.
Sticht.
Ich glaube, damit liege ich relativ gut.
Sticht für mich absolut. Wir alle haben, ich glaube, auch Lecce ja als Absteiger getippt. Der ist seit 2024 im Amt, 0 Punkte nach 2 Spielen. Und man muss ja auch sagen, süditalienische Mannschaften, die kleinen Mannschaften, tendieren ja auch generell sehr schnell dazu, beim Trainer die Reißleine zu ziehen und glauben oftmals, dass es damit dann irgendwie getan wäre und wechseln den Trainer meistens nochmal im Winter. Im Falle von Napoli vielleicht noch ein drittes Mal. Aber genau, ich bin mit dir absolut d'accord. Für mich ist es auch Lecce und Luca Gotti. Max, welche Mannschaft schmeißt den Trainer
zuerst? Ich sag Venezia mit Di Francesco. Der kam jetzt neu nach dem Aufstieg und wird auch schnell wieder gehen. Weil wenn man sich zum Beispiel auch seine letzten Stationen anguckt, bei der Sampdoria waren es 4 Monate. Bei Cagliari waren es auch nur gute 4 Monate danach. Bei Hellas waren es nicht mal 3 Monate Und ja gut, bei Frosinone hat er die Saison durchgezogen, aber es ging halt runter. Und deswegen glaube ich, wie gesagt, schlechtester Kader. Und irgendwas muss ja sein, dass er immer überall so ganz, ganz kurz ist. Außer jetzt mal eine volle Saison bei Frosinone, wo es aber auch runterging. Deswegen sage ich ganz klar meine Eins, Di Francesco. Ciao, Kakao.
Und Di Francesco ist es bei dir. Bleibt natürlich jetzt noch zu sagen, gut, jetzt haben wir die ganzen Sachen abgesprochen, wer hat einen guten Transfer gemacht, welcher Trainer muss zuerst gehen, wer wird Torschützenkönig, so ein bisschen individuelle Fragen. Da bleibt natürlich noch die One-to-Watch, welcher Spieler oder welcher Verein sollten wir im Auge behalten, wer könnte nächstes Jahr richtig explodieren und warum. Und darüber sprechen wir auch nach einer kurzen Pause und sind gleich wieder für euch da.
Werbung.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Werbung Ende.
Der One-to-Watch für viele in der vergangenen Saison war Cambiaso, auch bei mir. Und tatsächlich wurde er ja auch mit der beste Youngster einfach, der absolut abgerissen hat und performt hat. Und dieses Jahr fragen wir uns wieder, wen müssen wir im Blick haben? Wir haben es jetzt ein bisschen umstrukturiert und gesagt, es ist entweder ein Spieler oder ein Verein, wo wir sagen, da müssen wir unbedingt ein Auge drauf haben. Der Spieler oder der Verein ist richtig vielversprechend. Und wir sagen, Björn, fang gerne an. Welcher Spieler oder Verein ist es, den wir definitiv nicht aus den Augen lassen sollten?
Ich habe einen positiven und einen negativen. Ich fange mal mit negativen an, okay?
Auch gut.
Ich denke, dass man...
Dumfries.
Das sowieso. Also das ist kein Once-to-Watch, das ist Amen im Gebet. Ballannahme, 3 Meter springt er weg. Egal. Ich denke, dass man auf jeden Fall Bologna in Ordnung halten sollte, aber eher skeptisch. Also ich denke, dass Bologna mit dem Kaderumbruch, mit der Champions League, mit der Doppelbelastung, mit dem Trainerwechsel massiv überfordert sein wird. Und ich denke, dass Bologna da bei Weitem nicht an die Leistung von der letzten Saison anschließen kann. Ich denke sogar, dass das ziemlich schnell gehen könnte und die müssen sich da unten mit an Venezia, Lecce, Cagliari und Co. herumschlagen. Könnte ein ähnliches Beispiel wie Union Berlin letztes Jahr sein, das einfach massiv von der Situation, von der Belastung überfordert sind. Das ist meine Prognose, was oder One to Watch im negativen Sinn. Und
da hatte ich mir ganz, ganz kurz, finde ich jetzt witzig, dass du das auch nochmal sagst mit Union Berlin. Die hatten dann ja Leonardo Bonucci verpflichtet und generell so ein paar Spieler, wo man gesagt hat, passt gar nicht, aber ja, klar, Champions League Erfahrung und könnte interessant werden. Als die Gerüchte hochkamen, dass Mats Hummels zu Bologna gehen soll, dachte ich, ja, das ist der Bonucci-Union-Move, nur in die andere Richtung. Auch sehr skeptisch, ob das wirklich funktioniert, aber ja. Kann ich absolut verstehen bei Bologna bei dir.
Der ist jetzt bei Sociedad, oder? Ist der, ich glaube, Hummels ist kurz vor der Unterschrift.
Ja, genau.
Bei Sociedad, glaube ich. Warm ist. Alles gut. Du, ich will mir den Stress auch nicht mehr antun, ich verstehe. Und beim positiven Team schwanke da auch zwischen einem Team und zwischen keinem Spieler. Schwanke ich noch immer zwischen Empoli oder Parma. Aber ich glaube, dass vor allem Parma ja, sehr, 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 sehr gut performen wird. Alle reden von Como, weil viel Kohle, viele bekannte Namen geholt und so weiter und so fort. Ein sehr bekannter Trainer. Aber ich denke, dass vor allem auch Parma da auf jeden Fall eine Rolle spielen wird und ja, mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird und sich da auch solide ja, zwischen Platz 12 und Platz 15 sowas platzieren kann.
Wie gerne hätten wir Gigi Buffon nochmal in der Serie A mit Parma gesehen.
Ja.
Das wäre sehr, sehr schön gewesen, ja. Aber gut. Das bleibt ein Traum.
Wenn sie den Klassenhalt haben, können sie ihn ja einwechseln. Einmal so hier so einfach von der Bühne direkt auf den
Platz. Dann müsste er aber aus dem Karriereende wieder zurückkommen.
Naja, kein Problem. Bei Gigi geht alles.
Max, so, was ist denn dein One-to-Watch in der kommenden Saison?
Als Team oder als Spieler oder egal?
Egal.
Such's dir aus. Was soll ich als erstes nennen? Mein One-to-Watch, Nico Paz bei Como, den sie sich von Real ausgeliehen haben. Ich glaube, der könnte, also vom Typ her, und vom Standing der letzten Saison der neue Solé werden. Ich kenne ihn ja aus der spanischen Liga und so. Das ist ein echt fettes Talent, wo sie sich echt gegen viele spanische Teams durchgesetzt haben. Und mit denen, glaube ich, werden die viel Spaß haben. Und ich habe einen zweiten Spieler, nenne ich One to Watch. Damit rechnet gar keiner, nämlich, ich glaube, David De Gea bei Fiorentina, der wird sich den Stammplatz holen in der Saison. Aktuell spielt ja noch der andere, wie heißt er, mit Terracciano. Genau, der spielt noch. Aber ich glaube, dass De Gea sich früher oder später den Platz zurückholen wird, wohlgemerkt nach über einer Saison bei gar keinem Verein. Womit, glaubt keiner rechnet, weil, weiß ich nicht, alle wahrscheinlich denken, dass er auf der Bank versauern wird, weil welcher Typ wird nach einer Saison Bank Stammtorwart noch irgendwo, wenn er nicht bei einem Verein trainiert hat. Das war ja nur quasi privat. Aber ich glaube, der packt sich das und wird einer der Top-5-Keeper in der Saison. Und ja, bei dem Team, was enttäuschen wird, glaube ich, ja, wie gesagt, von der Logik her ist es Napoli mit Conte, was ich ja gesagt habe. Und ein Team, was überraschen wird, da gehe ich wieder mit Björn. Der, glaube ich, wird Parma eine gute, überraschend gute Rolle spielen, weil die einen echt interessanten Kader haben. Und die ganzen Topspieler, die sie letztes Jahr in der zweiten Liga, die überzeugt haben, haben sie alle halten können, wenn ich mich nicht irre. Und ja, ich glaube, die werden ja sehr real ihren nächsten Schritt gehen. Und dann vielleicht zu größeren Teams, wo auch immer hinwechseln. Ja.
Ich hatte bei meinem One-to-Watch, ja, über ja, natürlich irgendwie im Kopf Kenan Yildiz gehabt. Ich glaube aber einfach, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, zu hohe Erwartungen auch an ihn, gerade mit der Rücknummer 10. Ist ein geiler Kicker, aber ich glaube nicht, dass er so krass performen wird, wie man es denken könnte, wenn man ein Spieler mit der Nummer 10 bei Juventus ist. Deswegen habe ich mich für einen anderen Spieler entschieden, und zwar für Artem Dovbyk von der Roma. Bis vor 2 Jahren ja, haben ihn, glaube ich, die wenigsten von diesem jungen Ukrainer gehört. Ist zwar bereits 27 Jahre alt, aber gerade letztes Jahr 24 Tore in La Liga für den FC Girona geschossen und das Team damit in die Champions League katapultiert. Für mich auch ein kluger nächster Schritt von Girona zur Roma. Viele Vereine haben ihn ja umgarnt, aber er ist dann eben nicht vielleicht zur ganz großen Nummer oder nach England gegangen, sondern mit der Roma einen guten Schritt, Next Step gemacht und passt auch sehr gut in das Roma-Modell. Und wenn er vorne dann mit Paulo Dybala ja, anfängt zu stürmen, glaube ich, eine wahre Attraktion für die Serie A.
Ich habe auch überlegt bei ihm, aber da hat mich halt dann gestört, dass halt bei den 24 Buden halt 7 Elfer dabei waren. Gut, 17 Tore aus dem Spiel.
Gut, zieh die Elfmeter von Cristiano Ronaldo ab und versuch die Diskussion mit jemandem zu führen, der sagt, Cristiano sei kein guter Fußballer. Also, Elfmeter musst du auch erstmal machen können. Ne? Ich will mal daran erinnern, dass ihr mit Lautaro Martinez jemanden habt, der keine Ahnung hat, wie man Elfmeter schießt. Ich glaube, da wärt ihr glücklich, wenn Dovbyk eure Elfer schießen würde.
Naja, wir haben den besten Elferschützen der Welt, also von dem aus ist das ein anderes Problem.
Tja, ihr bekommt ja auch genug. Und damit kommen wir ja zum Folgenende, haben unsere Prognosen soweit ja abgegeben, würden aber genau die letzten Minuten nochmal dafür nutzen, einen Nachruf auf den heute verstorbenen Sven-Göran Eriksson mitzugeben. Verbrachte 14 Saisons als Trainer in Italien, der Schwede, trainierte unter anderem die Roma, die Fiorentina, Sampdoria und Lazio, wo er auch eigentlich, glaube ich, am bekanntesten war mit dem Scudetto-Erfolg in der Saison 99-2000, also die Saison, in der ich praktisch geboren wurde. Das war die bekannteste Saison von Eriksson in Italien. Und holte neben dem Scudetto auch die einzig beiden europäischen Titel für die Laziali, und zwar den europäischen Supercup und den Europapokal, der Pokalsieger. Ruhe in Frieden, eine absolute Legende, vor allem Trainerlegende, auch in Italien. Und ich glaube, da schließen sich meine beiden Co-Moderatoren an. Wenn ihr gerne noch was sagen wollt, dann habt ihr jetzt die Bühne.
Allzu viel gibt's, glaube ich, dazu nicht mehr zu erwähnen. Aber wenn man sich so seine Vita ansieht, wo der Herr überall tätig war und in welchen Ländern, ich meine, es erstreckt sich über Vietnam bis Philippinen, Elfenbeinküste, Mexiko, England, China, Saudi-Arabien, Portugal. Also ich glaube, der Mann hat sehr, sehr viel von der Welt gesehen, hat überall, ich sage mal, seinen positiven Input lassen können, und glaube, dass der auch bis zuletzt natürlich ein sehr, sehr schönes Leben hatte. Und ja, also die Vita liest sich eigentlich, sage ich mal, recht interessant und sehr, sehr spannend von dem Herrn.
Ja, bei mir war die Zeit, als ich zum italienischen Fußball gekommen bin, da war ja der Trainer von Lazio, und so, wo meine Fußballzeit angefangen hat, war er für mich stellvertretend dann einfach so der England-Trainer einfach, weil er das ja auch über mehrere Jahre war. Und immer wenn ich so Eriksson im Kopf habe, klar, man hat die Vergangenheit mit Italien, aber so mein bewusstes Fußballwissen ist eher so für mich so groß, dass komisch das ist, als Schwede, ist er für mich so der England-Trainer, als ich mit dem Fußball groß geworden bin einfach, weil das war ja schon echt einige Jahre. Und Ja. Also wie gesagt, wenn man zu mir sagt, Sven-Göran Eriksson, fällt mir immer sofort England ein. Beckham mit dem Hahnenkamm, rote Binde, WM 2002 und alles. So, das ist so für mich Eriksson. Ja.
Ja, stimmt. Bin ich bei dir.
Sehr schön. Da bleibt er ja jedem in Erinnerung, in besonderer. Und finde ich auch ein gutes Schlusswort für die heutige Folge. Bedanke mich ganz herzlich bei euch. Hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Ist mal wieder sehr lang geworden. Uns freut es, ich hoffe, euch auch, unsere Katharin nicht. Nichtsdestotrotz freuen wir uns darauf, diese Saison wieder für euch da zu sein. Und gebe das Schlusswort an meine beiden Kollegen. Sag arrivederci, ci sentiamo, ciao, ciao e buonanotte.
War eine schöne Folge mit euch, und mal gucken, ob ich mit meinen Tipps mit dem Meister am Ende richtig liege. Wie gesagt, am Ende kann ich nur gewinnen. Entweder liege ich richtig oder ich liege falsch und bin trotzdem zufrieden. In dem Sinne, auf eine geile Saison, meine Freunde. Bis dann. Ciao, ciao.
Ja, ich hab richtig, richtig Bock auf die gesamte Saison. Ich bin echt gespannt auf das neue Champions League Format. Glaube, wir werden da noch sehr, sehr viel darüber diskutieren und sehr, sehr viel austauschen, ob das jetzt gut oder weniger gut ist. Aber ich freue mich riesig auf die Saison, bin froh, dass wieder da ist, auch wenn eine Europameisterschaft war. Aber irgendwie hat diese Europameisterschaft jetzt nicht so die Lücken für mich so richtig schließen können, die Sommerlücken. Deswegen, ich habe richtig Freude auf die Saison. Ich wünsche euch was, habt euch lieb, macht's das gut. Tschüss, baba.